Heute, Offenbarung 15, die Überwinder und Gottes Zorn. Das ist so die Überschrift. Aber ich fange mal mit was ganz anderem an. Was sind die beiden brennenden Fragen, die die Menschen in unserer Zeit beschäftigen? Und ich meine, seit einem halben Jahr reden alle Leute nur noch von Corona, ich meine nicht Corona. Die beiden brennendsten Fragen, die die Menschen im Moment bewegen. Das Klima und der Frieden in dieser Welt. Das sind meiner Überzeugung und wirklich auch in der Reihenfolge. Klima retten und Frieden auf Erden. Und ohne Frage, das sind zwei ganz bedeutende Ziele. Und überall in der Welt wird darüber gesprochen und wird versucht, da Einigkeit hineinzubringen und zusammenzuwirken, dass die Staaten zusammenwirken, weil alleine ein Staat wird das niemals alleine schaffen. Aber ich kann dir eins versprechen. Beide Ziele werden nicht erreicht werden. Wir Menschen sind nicht in der Lage, die Erde zu retten. Wir sind nicht mal in der Lage, uns selbst zu retten. Woher weiß ich das? Weil es in der Bibel steht. Aber wir glauben doch immer, wir hätten unser Schicksal selber in der Hand. Wir könnten etwas daran tun. Wir hätten es selber in der Hand. Und wir können uns retten. Das ist das. Die Überzeugung von den meisten Menschen, das treibt sie an. Warum geht eine Greta Thunberg auf die Straße? Weil sie meint, und ich meine das überhaupt nicht abfällig, versteht mich bitte richtig, ich meine das überhaupt nicht abfällig, das sind gute, wichtige Ziele. Trotzdem überschätzen wir uns maßlos, wenn wir meinen, wir könnten es selbst. Wir schaffen es nicht. Gott hat diese Welt geschaffen. Er hat uns Menschen gemacht. Wir sind Schöpfung. Er bestimmt darüber, ob die Erde Bestand hat oder nicht. Nicht wir, er. Und wir können nichts dagegen tun, wenn er etwas beschließt. Wir meinen, wir sind die Herren dieser Welt. Nein, Gott ist der Herr dieser Welt. Er allein bestimmt darüber, ob wir eine gute Zukunft haben oder ob die Erde untergehen wird. Und in der Offenbarung lesen wir, was in Zukunft passieren wird. Es ist bereits beschlossen. Es wird nicht erst noch beschlossen, es wird nicht noch beraten und es wird auch nicht von Menschen beraten, sondern es ist bereits beschlossen bei Gott. Es ist keine ungewisse Zukunft, sondern wir wissen, was passieren wird. Und wir können uns darauf einstellen. Die Erde wird vernichtet werden. Das steht jetzt schon fest. Wir können sie nicht retten. Weder mit E-Autos, noch mit Photovoltaik auf dem Dach oder indem wir weniger Fleisch essen. Wir können nur eins tun, uns retten lassen. Wir können uns einen Platz sichern auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Und was wir dazu brauchen, ist Jesus. Keine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die wird dich nicht in den Himmel bringen. Aber Jesus im Herzen. Der rettet dich. Durch Jesus werden wir mit Gott versöhnt. Jesus vergibt uns alle unsere Schuld. Jesus befähigt uns, nach dem Willen Gottes zu leben. So wie Kinder Gottes leben sollen. Und um das ganz deutlich zu machen, ich bin nicht gegen Umweltschutz. Als Kinder Gottes hat Gott uns die Erde anvertraut und wir sollen sie bewahren, wir sollen sie nicht kaputt machen. Wir sollen sie schätzen und schützen. Ich pflanze Bäume, jetzt nicht überwiegend viel, unser Garten ist nur begrenzt groß, aber wir haben dieses Jahr Bäume gepflanzt. Ich vermeide Müll und ich spare, wo es geht, Strom und Heizung. Aber mein Ziel ist, nicht diese Welt zu retten. Sondern Menschen zu retten, indem ich sie zu Jesus bringe. Das ist mein Ziel. Nur durch Jesus habe ich Frieden im Herzen. Und das ist die Voraussetzung dafür, auch Frieden halten zu können. Das war ja der zweite Punkt, Frieden auf der Erde. Wie will ich Frieden halten, wenn ich selber keinen Frieden habe? Nur durch Jesus habe ich Friede im Herzen und kann Frieden halten. Die Offenbarung zeigt uns das Ziel, auf das wir zusteuern. Und das hilft uns, die Prioritäten im Leben richtig zu setzen. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich über die Offenbarung predige. Damit wir das Ziel vor Augen haben. Wenn ich kein Ziel vor Augen habe, dann versuche ich mich zu orientieren, dann suche ich das Ziel und dann laufe ich mal da und mache diese Kurve und diesen Umweg. Aber wenn ich das Ziel vor Augen habe, dann kann ich geradewegs aufs Ziel zusteuern. Dann brauche ich keine Umwege. Okay, steigen wir ein in Kapitel 15. Nochmal kurz vorweg, Johannes, einer der 12 Jünger Jesu, hat von Gott her gezeigt bekommen, was zum Schluss passieren soll. Gott hat ihn dazu in den Himmel blicken lassen. Er hat ihm eine Vision vor Augen gemalt, er konnte in den Himmel blicken und all das sehen, was in Zukunft passieren wird. Und er hat es aufgeschrieben. Bisher haben wir von ganz vielen Katastrophen gelesen. Und ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, das müsst ihr dann selber tun oder das anhören. So, diese Katastrophen werden über diese Erde gehen oder sind zum Teil auch schon über diese Erde gegangen. Wir haben vom Antichristen gelesen, der anstelle von Christus auf dieser Erde herrschen will, sich an diese Stelle setzt und sagt, so, ich bin der Retter, der Erlöser für diese Erde, ich bringe den Frieden hier auf der Erde. Es kann gut sein, dass das einer der Gründe ist, warum er sich dahin stellt. Ich sorge dafür, dass alle Staaten zusammenarbeiten und eins sind, um das Klima retten zu können. Das kann auch sein, dass das ein Grund ist, mit dem er antritt. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Er wird über diese Erde herrschen als Alleinherrscher, diktatorisch, nicht demokratisch. Und er wird mit dämonischer Macht ausgestattet sein und gegen Gott sein und gegen alles Göttliche. Zwischendurch in der Offenbarung tauchen immer wieder die Geretteten auf. Die, die Jesus erlöst hat. Die, die sich an Jesus klammern und die von Jesus gerettet wurden. Die tauchen immer wieder auf. In Kapitel 14 haben wir letzte Woche oder habe ich letzte Woche drüber gesprochen, da haben wir gesehen, dass sie mit Jesus gemeinsam auf dem Ölberg hier auf der Erde auftauchen. Der Ölberg ist mitten in Jerusalem. Dort tauchen sie auf, mit Jesus zusammen. Während alle anderen Menschen gerichtet wurden. Da ist von einem Blutbad die Rede, wo ganz viel Blut fließen wird, wo ganz viele Menschen sterben werden. So, und jetzt geht es heute in Kapitel 15 weiter. Und ich lese den ersten Vers. Dann sah ich am Himmel eine andere außergewöhnliche Erscheinung. 7 Engel standen bereit, die letzten 7 schrecklichen Plagen auszulösen, die den Zorn Gottes vollenden würden. Haben wir nicht schon genug Plagen gehabt? Haben wir nicht schon von genug Katastrophen in der Offenbarung gelesen? Und jetzt noch 7. Herr, was denkst du dir dabei? Noch 7 Plagen. So, und man könnte denken, ja, so, wir, manchmal haben wir so die Vorstellung, Katastrophen kommen zufällig. Manche kommen sicherlich auch zufällig. Aber diese Plagen, von denen hier die Rede ist in der Offenbarung, die kommen nicht zufällig, die sind geplant. Die sind von Gott ausgelöst. Und auch diese 7, von denen hier die Rede ist, sind von Gott her geplant und auch ausgelöst. Und nicht deshalb, weil die Menschen die Klimaziele nicht erreicht haben, weil wir zu viel CO2 ausgestoßen haben oder zu viel Fleisch gegessen haben. Nein, diese Plagen werden ausgelöst, weil Gott zornig ist. Und der Zorn ist noch immer nicht gestillt, deswegen noch 7 Plagen. Die Engel werden von Gott beauftragt, das zu tun. Sie handeln auf seinen Befehl hin. Und sein Zorn, wenn wir das uns vor Augen führen, wie viele Plagen schon in der Offenbarung vorgekommen sind, dann haben wir eine Vorstellung davon, wie groß Gottes Zorn eigentlich sein muss. Riesig groß. Er ist wütend. Er ist zornig. Kann Gott zornig sein oder auf wen ist er eigentlich zornig? Wir haben ja eigentlich eher die Vorstellung vom lieben Gott. Er liebt uns. Nein, es steht in der Bibel auch oft genug etwas vom Zorn Gottes. Nicht nur in der Offenbarung, sondern auch im Alten Testament. Gott kann auch zornig sein. Und wehe, wehe, wer dem Zorn Gottes erlebt oder erleben muss. So, auf wen ist Gott zornig? Auf die Menschen, die nichts von ihm wissen wollen, die ihn ablehnen. Die zu Gott gehören, hassen, verfolgen, quälen, foltern und töten. Auf die ist Gott zornig. Aber Gott liebt doch die Menschen. Wie passt das mit seinem Zorn zusammen? Der Zorn Gottes schmälert seine Liebe in keiner Weise. Für uns passt das nicht zusammen, ne? Wenn man zornig ist, dann kann man nicht gleichzeitig lieben, oder? Geht das? Als Ina 4 Tage lang mit ihrem Mann nicht geredet hat, ich weiß nicht, wie viel Liebe da noch zu ihm war. Was hat sie gesagt? Ihr Herz war kalt. Sie hat es ja wieder. Es ist wieder warm geworden. Das von mich überzeugt. Vergebung ist sowas Gutes. Das stellt uns wieder her. Aber so, für uns passt Zorn und Liebe nicht zusammen. Bei Gott geht das. Gott ist größer. Der Zorn gehört bei Gott mit dazu. Weil Gott ist gerecht. Und Gerechtigkeit und Liebe gehört zusammen. Das ist eine Einheit. Und bei der Gerechtigkeit muss es auch Zorn geben, da muss es auch Gericht geben. Das gehört zusammen. Das kann man nicht auseinanderpulen. Weil Gott gerecht ist. Gerecht heißt, nichts Böses und nichts Falsches ist in Gott. Und Gott will, dass jeder gerecht ist. Und deswegen Gerechtigkeit wird das Böse strafen. Er muss das Böse strafen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn jemand was Böses getan hat, muss es bestraft werden. Und das wird Gott tun. Das hat er getan und das wird er auch in Zukunft tun. Er müsste eigentlich jeden von uns strafen. Niemand, kein Mensch ist gerecht vor Gott. Keiner kann sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe dich immer schon geliebt, von Anfang an. Ich habe keins deiner Gebote gebrochen. Und ich war dir immer, ich habe immer dir gedient und habe nie meinen eigenen Willen durchgesetzt. Wer kann das von uns schon sagen? So, eigentlich müsste er uns alle strafen. Alle müssen wir im Grunde genommen diese Plagen erleben, die in der Offenbarung geschrieben sind. Aber Gott liebt gleichzeitig. Er weiß, er muss uns strafen, aber er liebt uns so sehr, dass er sagt, so, ich muss einen Ausweg finden, ich muss ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie nicht bestraft werden. Das ist deine Liebe, das ist sein Antrieb. Ja, er ist gerecht und er muss strafen, aber er liebt so sehr, dass er sagt, so, wie kriege ich das hin, dass sie einen Ausweg finden? Das ist der Grund, warum er Jesus geschickt hat. Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Strafe auf sich zu nehmen. Er ist bestraft worden, weil Gott gerecht ist. Jesus hat nichts Strafwürdiges gemacht. Er hat die Strafe nicht auf sich genommen, weil er gesündigt hat, sondern weil wir gesündigt haben. Er ist an unserer Stelle bestraft worden. Und jeder, der das sagt, so, ich nehme das an. Ja, Jesus, du bist für mich bestraft worden, weil ich schuldig geworden bin. Jesus, vergib mir. Der wird gerettet. Der wird erlöst. Der erfährt die Liebe Gottes. Und der wird gerecht gemacht vor Gott. Weil Jesus uns die Schuld vergibt, das macht uns gerecht, nichts anderes. Und wenn wir gerecht sind, dann erfahren wir die Liebe Gottes, dann hat die Liebe Gottes freie Bahn, dann werden wir keine Strafe mehr erfahren, dann werden wir die Plagen nicht erleben, weil die Liebe Gottes, das, was er eigentlich will, das erfahren wir. Die Gerechtigkeit, die Strafe liegt auf Jesus. Wer das erlebt hat, wer gesagt hat, so Jesus, ich will dich kennenlernen, ich will, dass du mich gerecht machst, wer das erlebt hat, der hat die Liebe Gottes erlebt und der lässt nicht wieder los, der lässt diesen Jesus nicht wieder los, selbst wenn es ihn sein Leben kosten sollte. Und genau von denen, die das so erlebt haben und die daran festgehalten, von denen kommt jetzt im zweiten Vers, von denen ist jetzt die Rede. Offenbarung 15, Vers 2. Dazu sah ich etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas und leuchtend wie Feuer. Und an seinem Ufer sah ich die stehen, die dem Tier standgehalten hatten. Alle, die sein Bild nicht angebetet und die Zahl seines Namens nicht angenommen hatten, sie hatten von Gott Hafen bekommen. Die Christen, ich nenne sie mal Christen, alle die, die an Jesus festgehalten haben, die dem Druck des Antichristen standgehalten haben, dieses Tier, was hier erwähnt ist, könnt ihr nachlesen, das ist der Antichrist. Dieses Tier ist ein Bild, was da gemalt wird. Der Antichrist, der Herrscher über diese Erde, der alle Menschen versucht zu zwingen, ihn anzubeten. Und der sagt so, ihr sollt mich anbeten, ihr müsst mich anbeten, sonst werdet ihr getötet. Ihr müsst euch ein Zeichen auf die Hand oder auf die Stirn machen lassen, als Zeichen der Anbetung. Und jeder, der sich dieses Zeichen machen lässt, der betet den Antichristen an. Aber die, die an Jesus festhalten, die beten nur Jesus an. Und die werden sich weigern, dieses Zeichen sich machen zu lassen, weil sie den Antichristen nicht anbeten. Und genau von denen ist hier die Rede. Die dem Tier standgehalten haben, die überwunden haben, die sich gewehrt haben, die eben nicht den Antichristen nicht angebetet haben. Und manche davon sind getötet worden, ganz sicher. Manche sind vielleicht gefoltert worden, ins Gefängnis gesteckt worden, was weiß ich. Da wird viel Bedrohung und viel Unheil über uns kommen, über die kommen, die zu der Zeit leben. Aber sie haben standgehalten, sie haben überwunden. Und die stehen jetzt an diesem gläsernen Meer. Was ist dieses gläserne Meer? Da haben wir schon mal von gelesen. In Kapitel 4 wird der Thronsaal Gottes beschrieben. Und vor dem Thronsaal Gottes ist es wie ein Meer, wie ein gläsernes Meer, was durch Feuer, wie feurig aussieht, also wie, als wenn da Feuer durchkommt. Dieses gläserne Meer ist direkt vom Thronsaal Gottes. Also die Überwinder, die an diesem Meer stehen, stehen direkt vor Gottes Thron, direkt vor seinem Angesicht. Im Himmel. Der Thronsaal Gottes ist im Himmel. Die sind gerettet, die sind durch. Die sind nicht mehr auf der Erde, die werden nicht mehr verfolgt, die haben es hinter sich. Und sie stehen vor Gott und Gott erfüllt ihnen ihre Bitte. Von dieser Bitte haben wir auch schon mal gelesen, in Kapitel 6. Und zwar beim Ton der fünften Posaune tauchen die auf, die um ihres Glaubens willen getötet wurden. Und sie fragen, sie bitten, sie flehen vor Gott: Herr, wie lange noch, wie lange dauert es noch, bis du unser Blut richtest? Und Gott sagt, nur noch eine ganz kleine Zeit. Ihr braucht nicht mehr lange warten. Und jetzt erfüllt er ihre Bitte. Das ist der Grund für die letzten sieben Plagen. Das ist Gericht über die, die die Christen verfolgt und umgebracht haben. Da erfüllt Gott die Bitte. Und jetzt verstehen wir den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist nicht willkürlich, der ist kein Hass auf Menschen, der ist Hass auf das Böse, auf das, was anderen Menschen angetan wurde. Der Hass auf das Dämonische, nicht Hass, sondern der Zorn auf das Dämonische, auf das abgrundtief Böse im Menschen drin. Das ist das, warum solche schrecklichen Plagen passieren werden. Die Überwinder, es ist kein Spaziergang für Christen. Wer sich Jesus anschließt und ihm folgt, es ist kein Spaziergang. Es ist Herausforderung, es ist Kampf. Wer sein Leben Jesus gibt, ist der Feind Satans. Und Satan ist mächtig. Nicht so mächtig wie Gott, keine Frage. Aber er wird versuchen, mit allen Mitteln gegen uns zu kämpfen. Er versucht, uns immer wieder von Gott abzubringen. Und wann immer er uns überlisten kann, und das, was er am liebsten tut, ist, uns zu belügen. Uns die Unwahrheit zu sagen. Wir können das Klima retten, wenn wir CO2 sparen. Letztendlich ist das eine Lüge, oder? Weil in der Bibel steht, dass Gott die Erde vernichten wird und nicht, weil wir zu viel CO2 in die Atmosphäre blasen. Was nicht heißt, wir sollen jetzt mehr, oder es ist doch egal, wie viel ich in die Umwelt blase. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber wir werden die Erde deswegen nicht retten. So, das ist aber keine Lüge, die uns jetzt unbedingt zur Sünde bringt. Nein, es gibt viele andere andere Lügen. Du bist nicht geliebt. Erinnere dich an das, was Ina vorhin gesagt hat. Du kannst das nicht. Ich weiß, dass Ina viel mehr kann, als sie glaubt. Und der Herr ist mächtig dabei, ihr die Wahrheit immer wieder zu sagen, damit sie sie fassen kann und glauben kann. So, und der Feind versucht uns immer wieder zu belügen. Ist doch nicht schlimm, wenn du das tust. Wo steht das in der Bibel, dass wir nicht rauchen dürfen? Stimmt, das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht nichts von Zigarre, Zigarette, Pfeife, sonst irgendwas. Stimmt. Wo steht in der Bibel, dass wir vor der Ehe keinen Sex haben sollen? Steht nirgendwo in der Bibel wörtlich drin. Und es gibt so viele andere Sachen, die nicht so als Gebot in der Bibel stehen. Frag mal Gott dazu. Frag ihn mal ganz persönlich, was sagt er dir dazu? Ist es gut zu rauchen? Ist es gut, Sex vor der Ehe zu haben? Viele andere Dinge. So, der Feind versucht uns zu überreden, knapp am Willen Gottes vorbeizugehen. So ganz knapp. Wir können immer noch sagen, so, wir sind doch fromm, wir machen doch fast alles richtig. Nur das eine, naja gut, das geht doch noch. Wisst ihr, dass mit jeder Sünde, die wir begehen, Satan ein Stück Macht über uns bekommt? Er kommt nicht in uns hinein, er beherrscht uns nicht völlig, gar keine Frage. Aber Sünde ist Dunkelheit in unserem Leben. Und überall, wo Dunkelheit, da fühlt der Feind sich wohl. Und da wird er Macht bekommen über unser Leben. Das ist der Grund, warum er uns immer wieder überreden will. So, wie weit kannst du denn noch gehen? Wo ist denn die Grenze, wo du Gottes Willen übertrittst? Bleib lieber auf der Mitte, wo du weißt, das ist ganz klar Gottes Wille. Geh nicht irgendwo an die Grenze, wo du nicht genau weißt. Mach keine Kompromisse. Jeder, der versucht, Kompromisse zu machen und an die Grenze zu gehen, der wird fallen. Der wird irgendwann in Stolpern kommen. Der wird irgendwann schwach sein und doch sündigen. Und dann bist du nicht verloren. Wenn du Kind Gottes bist und feststellst, ich habe daneben getreten, ich habe gesündigt, ich habe mich überreden lassen, ich bin gefallen. Wenn du es ernst meinst und mit Jesus gehst, dann wirst du sagen, so Herr, vergib mir. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin schwach geworden, ich bin gefallen. Und Jesus ist dafür da, deswegen ist er gekommen, deswegen ist er am Kreuz gestorben, damit er uns vergibt. Und das tut er gerne. Und er macht uns wieder gerecht. Und er nimmt jegliche Macht Satans wieder aus uns heraus. Er schützt uns vor ihm. Wenn wir ohne Sünde sind, dann hat der Feind keine Rechte mehr an uns. So, und das ist das, was der Herr meint. Mach keine Kompromisse, bleib ganz an mir dran. Und dann wirst du überwinden. Dann wirst du auch solchem Druck standhalten können. Wenn du in mir bleibst, an mir bleibst. Im Lukas-Evangelium, und aus diesem Blickwinkel der Offenbarung, liest man diese Verse wieder ganz anders. Ist mir zumindest aufgefallen. Ich lese das mal, Lukas 14, 26 und 27 und dann den Vers 33 noch dazu. Wenn jemand zu mir kommen will, sagt Jesus hier, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und dann Vers 33 dazu. Ach nee, Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und Vers 33 noch dazu. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Denk mal drüber nach, in diesem Blickwinkel, wir werden irgendwann in eine Zeit kommen, wo der Antichrist uns alles wegnehmen will. Wo selbst Verwandte sagen, warum betest du den nicht an? Bist du blöd? Du wirst verfolgt, du hast nichts mehr zu beißen. Mensch, lass dir doch das Zeichen machen und komm mit. Wehr dich doch nicht dagegen. Lass dich doch nicht ins Gefängnis werfen, lass dich doch nicht umbringen. Mensch, lass dir doch das Zeichen machen. Und wenn du am Schwanken bist, kannst du nicht standhalten. Aber wenn du an Jesus dich klammerst und sagst, Jesus ist das Allerwichtigste in meinem Leben, an dem halte ich fest, egal was, wenn ich alles verliere, an ihm halte ich fest. Das sind die Überwinder. Und das ist das, warum Jesus das sagt. Jesus oder Jesus first, nicht America first, Jesus first, Jesus alleine, nur der ist das Allerwichtigste und der muss an allererster Stelle stehen. Und dann wirst du zu den Überwindern gehören. Und dann wirst du eine Harfe bekommen. Sie haben Harfen bekommen. Wozu hat man eine Harfe? Um sie hinzustellen und sich anzugucken, Harfen sehen schöner aus. Nein, um die Harfen zu spielen und zu singen dazu. Das ist der Grund, warum sie eine Harfe bekommen haben. Offenbarung 15, 3 bis 4. Und sie sangen das Lied von Mose, dem Diener Gottes, und das Lied vom Lamm. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig ist alles, was du planst und tust. Du König aller Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen. Sie beten dich an, weil dein gerechtes Tun offen vor ihnen liegt. Sie stehen an dem gläsernen Meer und singen. Und dieses gläserne Meer, das erinnert an das Schilfmeer. Das Volk Israel ist gerade durch dieses Schilfmeer gegangen, trockenen Fußes. Und sie gucken sich gerade um und das ist wieder vollgelaufen. Das Schilfmeer ist wieder voll Wasser und alle Ägypter, die hinter ihnen hergekommen sind, um sie zurückzuholen und umzubringen, die sind gerade ersoffen. Ihre Feinde. Sie sind gerade eben gerettet worden. Aus der Sklaverei in Ägypten, das ganze Volk. Und sie gucken zurück und sehen ihre Rettung. Und dann stimmt Mose dieses Lied an, dieses Lied der Errettung. Herr, du hast uns errettet. Und das ist der Hinweis darauf, das ist das Lied des Mose. Aber sie singen nicht dieses Lied, was Mose gespielt hat, aber das ist der Hinweis darauf. Und das Lied des Lammes. Jesus, der Retter. Von was hat er uns gerettet? Von der Sklaverei Satans. Von der Sklaverei der Sünde hat er uns gerettet, durchgerettet durch sein Blut. Wir haben uns an ihn gehängt. Er ist der Retter. Und sie machen ein neues Lied aus diesen beiden und sie preisen den, der sie gerettet hat, Gott. Gott ist der Retter. Gott ist der Erlöser. Und deswegen singen die, die das erfahren haben, sie singen dieses Lied. Und dafür hat jeder eine Harfe. Wahrscheinlich können wir dann auch die Harfe spielen. Nehme ich an, das ist dann übernatürlich, keine Ahnung, steht da nicht, aber wir kriegen keine Harfe, um sie nur anzugucken, sondern wir werden sie auch spielen und singen. Und sie loben ihn. Es gibt so ein Lied, so ein Lobpreislied, genau mit den Worten, die hier stehen. Wir loben ihn, der wahrhaftig ist, der König, der wahre König aller Völker. Wir müssen im Blick behalten, davor die Herrschaft des Antichristen. Der Herr über alle Völker, über die ganze Welt ist er der Herr. Aber der wahre Herr über alle Völker ist nicht der Antichrist, sondern Gott. Und genau das singen die Überwinder. Du bist der Einzige, der würdig ist. Du bist der Einzige, der wirklich herrscht, weil du herrschst aus Liebe und nicht wegen Gewalt. Du bist der, dem wir Ehre bringen. Du bist der Einzige, der retten kann. Und die Völker werden erkennen, dass Gott gerecht ist. Und sie werden erkennen, dass der Antichrist nicht gerecht ist, sondern aus Bosheit herrscht. Sie werden Gott erkennen in seiner Gerechtigkeit und sie werden vor ihm niederfallen. Alles, was Gott tut, ist gut. Alles. Auch die Plagen. Die Plagen sind notwendig und sie sind gut. Es ist Gericht, weil Gott ist gerecht. Und das sind die letzten drei Verse in diesem Kapitel, da wird nochmal auf diese Plagen hingewiesen. Offenbarung 15, 5 bis 8. Und dann sah ich, wie der Tempel im Himmel, die heilige Wohnung des Gesetzes, sich öffnete. Und die sieben Engel mit den sieben schrecklichen Plagen kamen heraus. Jeder war in ein strahlend weißes Leinengewand gehüllt und hatte ein breites goldenes Band um die Brust. Eines der vier mächtigen Wesen reichte den Engeln sieben goldene Schalen, die mit dem Zorn Gottes gefüllt waren. Dem Zorn dessen, der in alle Ewigkeit lebt. Da füllte sich der ganze Tempel mit dem Rauch der Herrlichkeit und Macht Gottes. Und niemand konnte ihn betreten, bis die sieben schrecklichen Plagen der sieben Engel ihr Ziel erreicht hatten. Vorher waren wir noch im Thronsaal, am gläsernen Meer mit den Überwindern, und jetzt wechselt die Szene. wo ist denn der Thronsaal Gottes? Der ist im Tempel. Und jetzt steht, der Tempel öffnet sich. Das heißt, Johannes guckt jetzt auf den Tempel von außen drauf. Der Tempel öffnet sich und die sieben Engel treten hervor. Sie haben weiße Kleider an, als Zeichen der Reinheit, der Gerechtigkeit Gottes. Sie haben ein goldenes Brustband, ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie sind von Gott her beauftragt, ich sage mal ein bisschen abfällig, uniformiert, das heißt angezogen mit Gottes Gerechtigkeit. Das, was sie tun, ist gerecht. Es ist kein Hass, es ist nicht, weil Gott irgendjemanden hasst oder irgendwie irgendjemandem übel will. Es ist Gerechtigkeit Gottes, was er da tut. So, und diese Engel sind beauftragt und sie bekommen von einem der mächtigen Wesen, von denen wir gelesen haben, bekommen diese Schalen überreicht. Die Schalen, die voll sind mit dem Zorn Gottes. Wehe dem, der dem Zorn Gottes ausgesetzt ist. Wohl dem, der Jesus in seinem Herzen hat, der braucht keine Angst vor dem Zorn Gottes zu haben. Er ist bewahrt vor dem Zorn Gottes. Es trifft die Feinde Gottes allein. Das ist das Ziel dieses Zorns. Das Volk Gottes, die zu Jesus gehören, sind nicht betroffen. Also wer zu Jesus gehört, ist bereits gerettet. CO2 wird diese Welt nicht zerstören. Und auch kein außer Kontrolle geratener Atomkrieg, vor dem viele Menschen Angst haben. Es gibt genügend Waffen auf dieser Welt, die die Erde zerstören können. Es gibt Statistiken darüber, wie viele Atombomben und Wasserstoffbomben und frag mich, was es noch alles gibt. Damit könnte man die Erde, weiß ich glaube ich, mehrfach zerstören. Und jeder hat Angst davor, dass irgendeiner der Präsidenten den roten Knopf drückt und dann dein anderer auch und dann geht's los. Nein, das wird nicht passieren. Gott wird die Erde zerstören. Auf seine Art und Weise und zu seinem Zeitpunkt. Und da ich auf Gottes Seite bin, habe ich da keine Angst vor. Er hat mich dann gerettet. Ich werde zugucken, wie die Welt untergeht, aber ich werde nicht mal drauf sein. Gott ist der Richter, aber er ist auch der Retter. Gott ist der Zornige, aber er ist auch der Liebende. Und ich möchte lieber auf der liebenden Seite stehen, als auf der zornigen Seite. Und er lässt uns die Wahl, wir dürfen entscheiden. Wenn wir nicht entscheiden, stehen wir auf der Seite des Zorns, des Gerichts. Aber wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann wechseln wir die Seiten. Dann stehen wir auf der Seite des Liebenden. Dann erfahren wir die ganze Liebe und Güte Gottes. Der Erlösung, der Rettung. Er rettet uns vor all dem Bösen. Vor seinem Zorn rettet er uns durch Jesus. Entscheide dich. Du darfst entscheiden. Du hast es in der Hand. Klammer dich an Jesus. Als ich an dieser Stelle war bei der Vorbereitung, so hatte ich wie ein Bild vor Augen. Wie ein Sturm, wie ein heftiger Orkan und du bist auf dem Meer in einem Schiff, was droht unterzugehen. So, das ist so das Szenario der Offenbarung, dass da passiert so viel um dich herum, so kräftig, weil gegen einen Orkan, gegen einen Wirbelsturm, was kannst du tun, wenn du in einem Schiff sitzt, was manövrierunfähig ist? Und wenn es noch so groß ist und noch so mächtig und stabil gebaut, das wird hin und her geworfen von dem Sturm und du denkst, du bist eine kleine Nussschale mitten im riesengroßen Meer. Wenn du mal Bilder gesehen hast von Riesenwellen und so weiter, wie da die Schiffe durcheinander gewürfelt werden, du hast keine Chance. Und so ein Bild hatte ich vor Augen von solch einem Sturm. So, das ist die Offenbarung, was um dich herum abgeht, die ganzen Katastrophen. Und Jesus ist das Rettungsboot. Mitten in diesem Sturm. Und dieses Rettungsboot hat überall Leinen. Und wenn du dich daran festklammerst, egal wie du hin und her geworfen wirst, ja, wir werden hin und her geworfen, wir werden manches miterleben, aber halt dich, klammere dich fest an Jesus. Wenn du dich daran festklammerst, dieses Rettungsboot geht nicht unter, sondern es holt dich da raus. Das ist deine einzige Rettung. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Erlöser. Und er erlöst dich vom Zorn Gottes. Entscheide dich für ihn. Du hast heute Abend die Gelegenheit dazu, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn du es schon getan hast und sagst, so, ich bin aber am Schwanken, ich bin nicht so ganz klar dabei, dann entscheide dich neu. Dann sag so, Jesus, ich will an dir festhalten. Mir ist das bewusst geworden, wir kommen auf Zeiten zu, wo ich dich brauche. Im Moment haben wir keinen Sturm um uns herum. Nicht mal Corona ist annähernd das, was in der Offenbarung steht. Aber der Sturm kommt. Und wenn ich dann nicht fest verbunden bin, nicht wirklich mich klammere, dann werde ich über Bord gespült. Und den Mächten und dem Zorn Gottes bin ich dann hilflos ausgeliefert. Ich halte an Jesus fest. Du musst für dich selbst entscheiden. Amen.